Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. In der Prager Metrostation Museum sind am heutigen Vormittag Schüsse gefallen, bei denen ein 26-jähriger Mann einen Armdurchschuss erlitt und daraufhin in ein Prager Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Verletzte sei in einem Knochen unterhalb der Schulter getroffen worden, der nun gebrochen sei, teilte der Sprecher der Prager Rettungskräfte Marek Ulisch der Nachrichtenagentur CTK mit. Wie der Polizeidirektor des 1. Prager Stadtbezirks, Jerzy Zellner, ebenfalls gegenüber CTK bestätigte, ist der unbekannte Täter geflüchtet, sodass zum jetzigen Zeitpunkt weder seine Identität noch das Motiv seiner Straftat bekannt seien. Der heutige Vorfall ist bereits der zweite seiner Art, der sich innerhalb eines Jahres in der Metrostation Museum ereignet hat. Am 2. August vorigen Jahres hatte der Russe Alexander Kutschinin aus Verärgerung über das sich hinziehende Verfahren zur Lang- und der Aufenthaltsgenehmigung Knallkörper in der Metrostation Museum gezündet und danach einen ihn zur Rede stellenden tschechischen Rentner mit dem Messer schwer verletzt sowie einen hinzueilenden Polizist mit einem Messerstich ins Herz getötet. Der verurteilte Kutschinin hat später in seiner Haftzelle Selbstmord begangen. Im Krankenhaus der mährischen Stadt Uherské Hradiště ist am Sonntagvormittag der ehemalige Ermittler des kommunistischen Staatssicherheitsdienstes der damaligen CSSR, der 81-jährige Alois Grebenitschik, verstorben. Der Tod sei durch das gleichzeitige Aussetzen der chronisch erkrankten Lunge und des Herzmuskelapparates eingetreten, gab der Chefarzt der Abteilung für Inneres, Wladimir Okenka, heute gegenüber der Nachrichtenagentur CTK bekannt. Alois Grebenitschik, der Vater des gegenwärtigen Chefs der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens Miroslav Grebenitschik, galt als ein besonders brutaler Vertreter des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes und hatte sich vor Gericht für seine Foltermethoden gegenüber politisch Gefangenen zu verantworten. Wegen seiner chronischen Erkrankung war er jedoch nie persönlich vor Gericht erschienen. Der tschechische Pkw-Hersteller Škoda Auto musste im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Gewinnverlust von 33% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres hinnehmen. Der zum 30. Juni dieses Jahres verzeichnete Gewinn betrug diesmal nur noch 997 Millionen Kronen, ca. 31 Millionen Euro nach Steuern. Im genannten Zeitraum ist zudem der Verkauf der Škoda-Automobile weltweit um 0,9% auf 226.300 Wagen gesunken. In Westeuropa betrug der Verkaufsrückgang immerhin 4,6%. Die tschechische Währung hat sich gegenüber dem Euro wieder stabilisiert und am heutigen Vormittag erstmals seit mehreren Tagen wieder die Grenze von 32 Kronen für einen Euro unterschritten. Kurz nach 10 Uhr wurde sie mit einem Kurs von 31,98 Kronen für einen Euro sowie mit einem Wechselverhältnis von 27,85 Kronen für einen US-Dollar gehandelt. Vor rund 80.000 begeisterten Zuschauern gaben die weltberühmten Rolling Stones am späten Sonntagabend ihr bereits viertes Live-Konzert in der tschechischen Hauptstadt Prag. Einer der vielen Höhepunkte des Konzerts war die persönliche Begrüßung und Ansage der vier populären Rockmusiker durch den tschechischen Ex-Präsidenten Václav Havel am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr auf der Konzertbühne des Prager Letnerplateaus. Frontmann und Leadsänger Mick Jagger hatte es sich zudem zur Freude der tschechischen Gastgeber nicht nehmen lassen, seinen 60. Geburtstag am Samstag gerade in der Goldenen Stadt zu feiern. Dazu hatte er sich mit 200 geladenen Gästen in der Disco- und Nachtclub Duplex am Prager Wenzelsplatz zurückgezogen. Das sonntägliche Konzert und der anschließende Abmarsch der Stones-Fans verliefen ohne nennenswerte Zwischenfälle. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Jitka Mladková.
Tagesecho.
Trotz der angesagten Sommerpause kommen die Sozialdemokraten, wie es scheint, nicht ganz zur Ruhe. Thema Nummer 1 in unserem Tagesecho. Wir berichten auch über einen Besuch des Prager Bischofs Václav Mali in Belorussland. Unserem Tagesecho schließe ich heute die Rubrik Heute am Mikrofon an mit Gerald Schubert. Am Donnerstag hatte man fast schon gemeint, dass nach den turbulenten Diskussionen der letzten Wochen nun ein wenig Ruhe in die tschechische Innenpolitik einkehren würde. Momentan aber sieht es nicht danach aus. Gerald Schubert berichtet.
Die von der Regierung geplante und von allen Seiten kritisierte Finanzreform hatte am Donnerstag in erster Lesung das Abgeordnetenhaus passiert. Im September stehen dann die voraussichtlich schwierigen Abstimmungen in zweiter und dritter Lesung bevor. Zunächst aber war einmal Sommerpause angesagt. Doch gleich am vergangenen Wochenende sorgte ein weiteres Sorgenkind der sozialliberalen Regierung vom Premierminister Wladimir Spiller für Aufsehen, nämlich die Besetzung des Postens des Justizministers. Der bisherige Ressortchef Pavel Rychetský wird ja in Kürze ins Verfassungsgericht Aufsicht wechseln, die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Der zuletzt aufsichtsreichste Kandidat war Wladimir Babesch gewesen, der Vizevorsitzende der Anwaltskammer. Und Babesch hatte auch zugesagt, das Amt annehmen zu wollen. Nun ist aber bereits alles wieder anders, denn Babesch war von Beginn an im Kreuzfeuer der Kritik gestanden, weil er im Vorjahr in angetrunkenem Zustand einen leichten Verkehrsunfall verursacht hatte. Nachdem ihm die Boulevardpresse jetzt noch als Stammgast von Bordellen in seinem südböhmischen Heimatbezirk České Budějovice Budweis bezeichnet hat, warf Babesch das Handtuch und informierte Regierungschef Spiller schriftlich von seiner Absage. Er sei zu der Ansicht gelangt, dass es sich bei der ganzen Sache um keinen Zufall handelt, dass auf seine Person systematisch Druck ausgeübt werde, so Babesch. Am Freitagabend habe er sich dann entschieden, dem Premierminister einen Brief zu schreiben. Spiller bleibt nun wohl nichts anderes übrig, als die Suche nach einem neuen Justizminister nochmals aufzunehmen. Babesch habe in dem Brief gemeint, angesichts der gegenwärtigen Situation nicht noch weitere Komplikationen auslösen zu wollen und dass er die Reform der Justiz wohl nicht durchsetzen könne. Er selbst, so Spiller, habe Babeschs Argumentation akzeptiert, die Sache sei für ihn abgeschlossen. Bis zur Kür eines neuen Ministers könnte das Justizressort übrigens vom Premierminister selbst interimistisch geleitet werden. Jedoch ist das Sesselrücken im Kabinett nicht das einzige Problem, das der Regierung momentan den Wind ins Gesicht blasen lässt. Denn in der größten Regierungspartei, also bei den Sozialdemokraten, kriselt es schon seit mehreren Monaten. Die Uneinigkeit bei der Präsidentschaftswahl, die schließlich zum Sieg des Bürgerdemokraten Václav Klaus geführt hatte, hatte quasi den Anfang gemacht. Gegenwärtig steht Spiller, der ja auch Parteichef ist, vor allem wegen der eingangs erwähnten Finanzreform unter Druck. Die Mehrheit, auf die sich die Regierung im Parlament stützen kann, ist ja denkbar knapp. Die mühsamen Kompromisse mit den christdemokratischen und liberalen Koalitionspartnern werden von parteiinternen Kritikern Spillers heftig attackiert. Und der Chef der oppositionellen demokratischen Bürgerpartei ODS, Mirek Topolánek, hat Spiller in einer Fernsehdiskussion am Sonntag ins Gesicht gesagt, dass er die weiteren Abstimmungen zur Finanzreform im September gleich zur Einbringung eines Misstrauensantrages nutzen werde. Ein politisch heißer Herbst in Tschechien ist also so gut wie garantiert.
Am Sonntag war der Tag der Unabhängigkeit Weißrusslands von Russland. Dieser wurde allerdings dort nicht gefeiert, weil er vom weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko im Jahre 1995, 4 Jahre nach seiner Erklärung, wieder verboten worden war. In Tschechien wurde anlässlich dieses Tages auf die Verletzung der Menschenrechte in Weißrussland hingewiesen und der tschechische Bischof Václav Mali ist aus diesem Grunde nach Weißrussland gefahren. Dagmar Keberlova hat weitere Einzelheiten.
Seit Jahren unterstützt die Tschechische Republik die oppositionelle Bewegung in Weißrussland. Eine Reihe von tschechischen Abgeordneten und Senatoren hat anlässlich des Tages der Unabhängigkeit eine Petition verfasst, in der diese auf den autoritären Regierungsstil von Lukaschenko hinweisen und den Dissidenten dieses Landes ihre Unterstützung ausdrücken. Der tschechische Bischof Václav Mali ist sogar gerade in der vergangenen Woche nach Weißrussland gefahren, um sich dort mit der Situation der Kirchen und der Bürgerinitiativen bekannt zu machen und so den Menschen, die für Freiheit kämpfen, seine Unterstützung zu zeigen. Ich fragte Bischof Mali nach seiner Rückkehr nach Prag am Montag, wie er die Situation in Weißrussland wahrgenommen hat.
Alle waren sich darin einig, dass sich die politische Situation in Weißrussland verschlechtert hat. Es herrscht Depression, weil erwartet wird, dass zu Ende des Jahres Präsident Lukaschenko ein Referendum über Verfassungsänderungen erklären wird, die es ihm ermöglichen sollen, dass er noch zum 3. Mal zum Präsidenten gewählt werden könnte. Einige Zeitungen sind in letzter Zeit verboten worden und es wurden einige Menschenrechtsorganisationen verboten. Also die Situation ist wirklich nicht gut. Man muss auch betonen, dass weder die EU noch die USA diesem Problem ausreichend Aufmerksamkeit widmen, weil sie Rücksicht auf Moskau nehmen.
Bischof Mali sagte weiter, dass die russische Sprache wieder an Herrschaft gewinne. Einige Schulen mit Unterricht in Weißrussisch seien aufgelassen worden. Lukaschenko hätte Bischof Mali zufolge die Neigung, Weißrussland wieder an Russland anzuschließen und dies würde die Spannungen in Weißrussland erhöhen. Wie er sich für die weißrussische Opposition als Bischof weiter einsetzen würde?
Vor allem dadurch, dass ich darüber sprechen werde, was ich gehört habe, und so Menschen guten Willens unterstütze, die es dort genug gibt. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich Sie dort treffen konnte.
Das Palais Kinski in Prag, einige Schlösser, zehntausende Hektar Grundstücke und Wälder in Nord- und Ostböhmen. Darum geht es in insgesamt 157 Klagen, die ein in Argentinien lebender Nachkomme der Fürstenfamilie Kinski in Tschechien erhoben hat. Margita Maurova berichtet.
Für Aufregung auf der tschechischen politischen Szene sorgte kürzlich ein Urteil des Bezirksgerichts im ostböhmischen Ústí nad Orlicí, demzufolge František Oldřich Kinský Landgüter in dieser Region zugesprochen wurden. Dabei zeigte sich, dass Kinský nicht nur um diese ersucht, sondern insgesamt 157 Anklagen erhoben hat. Seine Familie hatte das Vermögen nach dem Zweiten Weltkrieg auf Grundlage der sogenannten Beneš-Dekrete verloren, da sie angeblich mit den Nationalsozialisten zusammenarbeitete. Archive bieten heute unter anderem Zeugnisse über die Mitgliedschaft seines Vaters in der NSDAP und der Sudetendeutschen Partei. Dieser wird auch in einem Brief erwähnt, den der tschechoslowakische Botschafter in England Jan Masaryk im Juli 1939 an den damaligen Außenminister Kamil Krovta schrieb. In den letzten 14 Tagen kann man in London eine Frontalattacke der deutschen Propaganda konstatieren. Leider befindet sich unter Hitlers Vertrauten auch unser Oldřich Kinský. Über derlei Dinge wisse er nichts, sagte der Sohn František Oldřich Kinský in einem Interview für den Radiosender BBC in der vergangenen Woche. Sein Rechtsanwalt erklärt dazu, dass Kinský keinen Restitutionsanspruch erhebt. Er habe nämlich seinen Besitz nicht vom Vater, sondern vom Urgroßvater geerbt, der 1904 gestorben war. Im Besitzstreit gehe es nicht darum, ob Kinskys Vater ein Kollaborateur war, weil er das Vermögen nicht besessen, sondern nur verwaltet habe. František Oldřich Kinský berief sich in dem erwähnten BBC-Gespräch unter anderem auch auf gute Beziehungen mit seinem tschechischen Verwandten Radslav Kinský. Dieser hat Anfang der 90er Jahre nach der Rückkehr aus der Emigration in Frankreich ein umfangreiches Vermögen seiner Familie im Rahmen der Restitution zurückbekommen. Es handelt sich jedoch um das Mitglied eines anderen Zweigs der großen Familie, der sich zur tschechischen Nation bekannt hatte. Radslavs Vater hatte sogar eine Deklaration der Mitglieder alter tschechischer Adelsfamilien initiiert, die sich 1938 gegen die Auflösung der tschechischen Staatlichkeit geäußert hatten. Er wünscht sich nicht, mit der Causa seines fernen Verwandten verbunden zu werden, folgt aus einem Kurzgespräch, das ich mit Radslav Kinský führte. Für die Aufmerksamkeit der Medien sorgt nun ein anderer Mann des Namens Kinský. Ist es Ihnen angenehm? Ist es Ihnen gleichgültig? Interessieren Sie sich für diese Causa?
Ich lese also die Zeitungen, aber ich habe nichts dazu zu sagen. Es ist ein Verwandter, also der nicht ganz nah von unserem Zweig der Kinskys ist. Und ich glaube, es muss dann normalerweise behandelt werden mit den Gesetzen, die jetzt im Land existieren. Und es ist nicht meine Angelegenheit, diese Sache zu kommentieren.
Er ist nicht nah verwandt mit Ihnen. Haben Sie sich mal getroffen? Oder?
Ja, ich glaube ein oder zweimal bei irgendeiner gesellschaftlichen Angelegenheit in Frankreich oder so. Aber sonst kenne ich ihn eigentlich nicht.
Wenn ich jetzt den Namen Hemmer Kennel sage, dann wissen diejenigen von Ihnen Bescheid, die unser Programm am letzten Sonntag hörten. Im Kultursalon stellten wir das jüngste Buch der deutschen Schriftstellerin Hemmer Kennel, es trägt den Titel Bergersdorf, vor. Nach einigen Kinderbüchern und einem Buch über den rumänischen Dissidenten Radu Filipescu hat sie diesmal nach einem historischen Thema gegriffen, zu dem sie die hierzulande geschlagenen Wurzeln ihrer Familie, genauer gesagt der Familie ihres Mannes, führten. Am vergangenen Wochenende hatte Frau Kennel dann eine Lesung bei einem tschechisch-deutschen Treffen in der mährischen Stadt Kroměříž-Kremsia. Dort habe ich sie getroffen und nach der Lesung auch gesprochen. Ich biete Ihnen also eine Ergänzung unserer Sendung. Sendung vom Sonntag. Es ist wirklich faszinierend, dieser Autorin zuzuhören, wie sie sich mit der Geschichte der deutschen Familie ihres Mannes im erwähnten Dorf in der Nähe von Jihlava-Iglau auseinandersetzte. Ihr Vorhaben war anfangs eigentlich anders.
Ich wollte zunächst über den Mai 1945 schreiben, über die Geschichte des Bürgermeisters, seine Familie, und hatte gemerkt, dass bei meinen Recherchen, dass jede Geschichte ihre Vorgeschichte hat, und ich ging weiter zurück im Datum, bis ich dann zum 15. März 1939 gelangt bin, also Tag des Einmarsches, und habe auch die Geschichte, die auch davor lag, dann in Rückblenden noch geschildert und habe mich auf diesen Zeitraum festgelegt.
Als Herr Markell sozusagen im Rückwärtsgang bis zu dem Zeitpunkt gelangte, wusste sie, wie sensibel das Thema ist. Die Besetzung von Bergersdorf am 15. März 1939, die von der deutschen Bevölkerung nicht als solche wahrgenommen wurde.
Ich war mir bewusst, dass es ein sehr schwieriges Thema ist. Ich wollte natürlich die Freude über die Anführungszeichen Befreiung, Anführungszeichen Ende, rüberbringen, die damals die Deutschen erfüllt hatte. Sie wussten nicht, auf was sie sich einlassen würden und was sie erwarten würde. Sie waren ahnungslos, und ich habe mich eigentlich der Wahrheit verpflichtet gefühlt und habe auch geschrieben, was mir im Grunde gegen den Strich gegangen ist. Am Anfang wusste ich auch noch nicht, wie sich das weiterentwickelt wird. Ich habe aber immer mehr erfahren und in meinem Grundsatz treu geblieben, alles wahrhaftig aufzuschreiben.
Ja, der Wahrheit verpflichtet, trotz der Tatsache der Familienbande. Der Bergersdorfer Bürgermeister war Großvater des Ehemannes von Herrn Markell. Wie stand der zu ihrer Entscheidung, dieses Buch zu schreiben?
Mein Mann hat mich immer unterstützt bei allen meinen Projekten, bei meinen Vorhaben, ob es Kinderbücher waren oder auch mein Buch über den rumänischen Dissidenten Radu Filipescu. Also hat es immer befürwortet und sehr mich ermuntert zu schreiben. Und auch bei diesem Buch hier, Bergersdorf, hat er mich schreiben lassen. Und er hat auch erst ganz zum Schluss, nachdem ich längst fertig war, es gelesen.
Frau Kennel freut sich über jede Möglichkeit, ihr Buch selbst bei einer Lesung vorzustellen und in der anschließenden Diskussion Fragen zu beantworten, auch kritische Fragen, wie sie mir sagte. Auf viel Kritik an ihrem Buch ist sie aber bisher eigentlich nicht gestoßen.
Ich habe positive Reaktionen zu meiner großen Freude und Überraschung erfahren, und eine kritische Reaktion, das habe ich aber nur über einen Bekannten wiederum gehört, ist ein ehemaliger SS-Mann aus diesem Dorf. Er meinte, ich hätte ihn mal besser vorher noch fragen sollen, bevor ich da das alles von mir gebe.
Das Thema hat Frau Kennel dermaßen in seinen Bann gezogen, dass sie schon wieder an einem neuen Buch arbeitet.
Die Geschichte des Protektorates hat mich immer weiter beschäftigt, auch als ich es abgeschlossen hatte, mein Buch. Und ich schreibe jetzt die Geschichte einer tschechischen Widerstandsgruppe im Kampf gegen die Nazi-Okkupanten im Jahre 1944-45.
Und damit, liebe Freunde, ist unser heutiges Tagesecho am Ende angelangt. Bei Radio Prag geht es nun weiter mit unserer Sendung Heute am Mikrofon. Diesmal hören Sie ein Gespräch, das Gerald Schubert mit Jana Vanjova geführt hat, einer Übersetzerin und Dolmetscherin, die ein wenig aus ihrem oft schwierigen, aber überaus interessanten Berufsalltag erzählt. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Heute am Mikrofon.
Wir sind heute hier zu Gast bei Jana Vanjova. Jana Vanjova ist Dolmetscherin und Übersetzerin für Deutsch-Tschechisch und Tschechisch-Deutsch. Jana, kannst du unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz erzählen, welche Ausbildung du absolviert hast und vor allem, wie schwierig es dann in Tschechien ist, von der Ausbildung wirklich ins Berufsleben überzugleiten?
Ich habe am Gymnasium ein Jahr in Deutschland verbracht. Ich habe einen Austausch gemacht und das hat meine spätere Laufbahn sehr beeinflusst. Nach meiner Rückkehr aus Deutschland habe ich mich dann entschieden, Deutsch zu studieren, aber ich wollte das nicht so theoretisch angehen und deshalb habe ich mich für die sogenannte Translatologie-Fakultät entschieden. Und das ist an der Philosophischen Fakultät ein Institut, wo man die Übersetzungswissenschaft studieren kann. Das ist ein regulärer Studiengang, dauert 5 Jahre und das ist schon praktisch orientiert. Und nach dem Studium habe ich dann für eine deutsche Firma gearbeitet und dann habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Aber da ich schon während des Studiums verschiedene Aufträge entgegengenommen habe, hatte ich schon ziemlich viel Praxis und auch Kontakte. Und die sind in diesem Bereich sehr wichtig.
Die Tatsache, dass du schon verschiedene Kontakte hattest, hat dir sicherlich den Übergang ins Berufsleben erleichtert. Da gibt's aber noch eine andere Sache, nämlich du hast auch den offiziellen Stempel der Tschechischen Republik. Das heißt, du darfst auch gerichtlich beglaubigte Übersetzungen machen. Ist das schwierig oder gibt's da irgendwelche Quoten, sozusagen, dass man gar nicht leicht in diesen Bereich hineinkommt?
Es wurde mir damals gesagt, als ich mich entschieden habe, diesen Stempel zu erwerben, dass es ganz kompliziert ist und dass man es gar nicht bekommen kann. Aber trotzdem habe ich das versucht und es war für mich nicht so schwierig. Es gibt bestimmte Anforderungen, denen man genügen muss. Man muss einen entsprechenden Abschluss haben, man muss Strafregisterauszug vorlegen und so weiter. Und dann muss man auch eine Bescheinigung vorlegen, dass man vor der Wende nichts mit der Staatspolizei zu tun hatte, was ich damals sehr komisch fand, weil ich war zu dieser Zeit 16, 17 und dann habe ich mir schon die Frage gestellt, ob das erforderlich ist. Und als ich dann alle Formalitäten erledigt habe, habe ich das vorgelegt, offiziell beantragt und das hat auch nicht so lange gedauert. Das war für mich reine Formalität, aber es hängt auch noch davon ab, wo man wohnt und welches Gericht man fällt.
Ich glaube, es ist zulässig, wenn wir das teilen in schriftliches Übersetzen und in Dolmetschen. Was macht dir denn mehr Spaß?
Ja, es ist nicht nur zulässig, sondern auch erforderlich, es zu teilen, weil sehr viele Leute machen da gar keinen Unterschied dazwischen. Es ist zweierlei Art von Arbeiten. Mir macht mehr das Dolmetschen Spaß, wenn ich das jetzt so pauschalisiere. Aber ich mache gerne beides, weil beides erfordert was anderes. Das eine, da habe ich mehr Zeit, kann mehr über die Dinge nachdenken, kann gucken, kann vielleicht auch noch Leute fragen, die sich da auskennen. Und bei dem anderen kommt es auf die Spontaneität an. Man muss sehr schnell reagieren. Aber da sind viele Leute, mit denen man in Kontakt ist. Und das ist auch schön, mit Leuten zu arbeiten.
Du hast schon einiges für den Bereich der Wirtschaft gedolmetscht, aber auch für den öffentlichen Bereich, für die Politik. Kannst du uns von einigen deiner bisherigen Höhepunkte im Berufsleben erzählen? Was waren für dich bis jetzt die spannendsten Veranstaltungen, auf denen du gedolmetscht hast?
Es ist jedes Mal spannend, weil jedes Mal etwas Neues kommt. Man muss sich auf neue Leute einstellen, auf die Redner. Ich spüre dann immer so eine Art Verbundenheit mit den Leuten. Und wenn ich sozusagen jemanden gedolmetscht habe, dann entwickle ich sowieso eine Art besondere Beziehung zu dieser Person. Und das war schon, ich habe schon sehr vieles dadurch erlebt. Ich war in Brüssel, habe da ein bisschen gedolmetscht. Es war eigentlich nicht im Rahmen der offiziellen Verhandlungen, aber es waren Gespräche zwischen dem jetzigen Außenminister Cyril Svoboda und da waren auch noch andere Politiker, Herr Kühnel und Herr Pelip. Aber das war für mich ein komisches Erlebnis zugleich, weil ursprünglich sollte das Ganze auf Deutsch laufen und dann ist das mehr oder weniger alles auf Englisch passiert und so habe ich nur mitgeholfen. Aber trotzdem, es war für mich sehr interessant, in diese Kreise zu kommen. Ja, ich habe den jetzigen Kardinal, Herrn Wilk, gedolmetscht. Es sind sehr viele Namen, sehr viele bedeutende Leute. Höhepunkte, ja, kann ich jetzt im Moment nicht sagen.
Wenn Übersetzungen zeitgerecht abgeliefert werden müssen, dann gibt's natürlich oft einen Zeitdruck. Bei Konferenzen, wo du dolmetschen musst, ist der Zeitdruck naturgemäß meistens sogar noch höher. Gut, der Übersetzerberuf ist zwar nicht der einzige, wo man auf Zeitdruck stößt, aber dennoch, bereust du es, dass du nach deinem Studium diesen Weg eingeschlagen hast, oder gibt's jetzt im Nachhinein mit deinen hervorragenden Deutschkenntnissen irgendwelche Punkte, wo du sagen würdest, das hätte ich auch besser anwenden können oder vielleicht will ich es in Zukunft sogar noch anders anwenden?
Ich habe meine Entscheidung nie bereut, im Gegenteil. Das hat für mich ein völlig neues Leben eröffnet, völlig neue Chancen. Ich weiß im Moment nicht, ob ich diesen Job mein ganzes Leben lang machen kann. Im Moment macht es mir sehr viel Spaß und ich sehe noch Verbesserungspotenzial. Ich sehe noch, dass ich mich weiter verbessern kann, entwickeln kann. Und ich glaube, solange man diese Chancen vor sich hat, vor sich sieht, dann habe ich das auch nicht nötig, jetzt zu wechseln. Ich möchte mich noch verbessern. Ich sehe noch Wege, die ich gerne weitergehen möchte. Ich möchte mich auf Filme konzentrieren und auch solche Arbeit machen, die mir Spaß macht oder mehr Spaß macht. Was ich noch sagen wollte, ist der Stress. Ich meine, in diesem ganzen Beruf geht es eben um Stressbewältigung und es ist sehr wichtig, dass man weiß, wie man mit Stress fertig wird, weil man steht unter einem ziemlich großen Druck, man in der Kabine sitzt und es muss alles schnell gehen, es muss richtig sein und manchmal ist davon auch sehr viel abhängig, wie man dolmetscht. Und deswegen würde ich auch bestimmte Aufträge ablehnen. Ich würde zum Beispiel nie bei einer Medizinkonferenz dolmetschen, jetzt im Moment. Ich habe auch solche Sachen gemacht, von denen ich gedacht habe, die würde ich nie machen. Und die habe ich gemacht. Man muss mit den Sachen fertig werden, das stimmt. Aber trotzdem muss man für sich gewisse Grenzen ziehen. Man muss immer wissen, was man leisten kann, welche Arbeit man annehmen kann. Und man darf sich nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen.
So, wir sind leider mit unserer Zeit schon am Ende. Kannst du noch kurz erzählen, was konkret deine nächsten Pläne sein werden?
Ja, ich habe jetzt was Großes vor. Und zwar sollte ich bei einem Jugendtreffen in Hof dolmetschen. Es geht um ein sogenanntes Planspiel Europa neu gestalten. Und im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch Herr Verheugen kommen, wird an der Pressekonferenz teilnehmen, die ich dolmetschen werde. Und das sind immer diese Highlights, die du vorher angesprochen hast. Und ich freue mich sehr darauf.
Dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ich möchte mich auch bedanken.
Sie hörten ein Gespräch, das Gerald Schubert mit der vielbeschäftigten Übersetzerin und Dolmetscherin Jana Vanjova geführt hat. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks im Namen aller Beteiligten.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.